Hallo zusammen, willkommen zurück beim Relay Bitcoin Podcast. Heute wieder mal zum Glück eine deutsche Folge. Ich fühle mich so etwas englischsprachig gerade, weil wir die letzten paar Folgen irgendwie mit englischen, auch mega coolen Gästen hatten, aber endlich jetzt hier wieder mal was für die Dach-Zuhörer in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Hallo Alexander Bechtel, was für einen coolen Gast habe ich denn heute. Ich freue mich mega. Schön, dass du hier bist. Wie geht es dir?
Julian, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Wir können auch auf Englisch sprechen, wenn du möchtest, aber ich glaube, es bietet sich an, dass wir mal wieder die deutsche Community ein bisschen bespielen. Eine kleine Anmerkung eventuell noch von meiner Seite. Und zwar wollte ich nur klarstellen, dass ich heute für mich spreche. Das heißt, ich spreche hier weder für die DWS noch für die Deutsche Bank. Dann können wir auch bei Deutsch bleiben.
Absolut. Ja, es ist ja unglaublich, wie wenig eigentlich so deutschsprachiger Bitcoin-Content noch verfügbar war vor ein paar Jahren. Ich sag mal so 2017, 18 war es wirklich schwierig, sich als rein deutschsprachiger Mensch über Bitcoin ordentlich zu informieren. Aber heute ist das zum Glück anders, unter anderem eben auch durch Podcasts wie den euren, oder? Also du bist ja bei Bitcoin, Fiat, nein. Wie heißt der?
Ja, genau, Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Also ich gebe dir recht, ich meine 2017, 18 oder dann 19, glaube ich, ging es so langsam los mit den Podcasts. Es war zumindest 17, 18, 19, da gab es ja schon sehr viel guten geschriebenen Content. Wenn du noch ein paar Jahre zurückgehst, also ich weiß noch, als ich irgendwie angefangen habe, da gab es noch nicht mal guten geschriebenen Content, da gab es irgendwie Foren, wo man sich dann ausgetauscht hat und so. Ja. Also eigentlich sind wir sehr, sehr verwöhnt mittlerweile, vor allem mit Audio, auch Video-Content und auch in der deutschsprachigen Community. Also es gibt so viel gute Bitcoin-Podcasts mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob ich unseren Podcast als Bitcoin-Podcast bezeichnen würde, weil der thematisch so ein bisschen breiter ist. Wir sind so an der Schnittstelle zwischen Geld und Bitcoin oder Geld und Blockchain. Aber natürlich auch Bitcoin spielt eine Rolle.
Macht Sinn. Wie lange macht ihr denn das schon?
Wir sind gestartet in 2019, Mitte 2019.
Das ist cool. Und wen hast du dir so reingezogen? So, welchen Content, welcher deutschsprachige Content hat dich am Anfang inspiriert, dann eben auch was zu machen?
Ja, also der erste Audio-Content, wie gesagt, vorher waren es dann tatsächlich Bücher und so weiter, aber der erste deutsche Audio-Content, der mir aufgefallen ist, war tatsächlich von Julian Hosp. Und mittlerweile rollen viele die Augen, wenn sie diesen Namen hören. Aber hört euch mal die ersten 1 bis 2 Jahre Content von Julian Hosp an. Der hat einzig und allein damals erklärt, wie Blockchain funktioniert. Natürlich hat er sich schon für Dinge interessiert außerhalb von Bitcoin. Aber das war wirklich rein contentbezogene Wissensvermittlung. Und mittlerweile ist es natürlich ein bisschen, ich nenne es mal Mainstream. Aber das war gar nicht so schlecht und ich finde auch, dass das ein smarter Typ ist. Ja, der ist schade, dass er nicht mehr so viel Erklärbär-Content macht, weil das konnte er oder kann er auch ziemlich gut. Und das habe ich mir damals angehört. Ja, das war so 2016, 17, würde ich sagen.
Ja, das stimmt eigentlich. Also er war ja wirklich so etwas ein MLM-Schneeball-System-Scammer irgendwie früher mal. Dann aber schon auch wirklich, also er hat ja dieses Buch auch geschrieben, das ich glaube sehr gut verkauft hat, irgendwie eben Einführung in Kryptowährungen oder so. Und hat dann auch wirklich gute YouTube-Videos gemacht zu der Zeit, als er irgendwie Mitgründer von 10x, diesem Crypto-Karten-Startup war. Das war auch so 2017, 18, super Hype, ist ja da super rich geworden und dann Exit, so halb einen Exit-Scam gemacht und auch wieder sehr viel Geld gemacht und so. Aber eben neben all diesen Shady-Sachen, stimme ich dir zu, hat er eigentlich sehr viele Leute, glaube ich, auch vernünftig über Bitcoin und Kryptowährungen aufgeklärt.
Ja, auch teilweise dann vor seiner ganzen Geschäftstätigkeit bei 10x und so schon, da war es auch, glaube ich, doch gar nicht so, dass er da jetzt irgendwie 10x schillen musste oder so, sondern das war wirklich einfach nur, ich glaube, er hat sich da selbst eine Marke aufgebaut, was ja super gut funktioniert hat und einfach durch guten Content, ja.
Ja, genau, CryptoFit, werde CryptoFit oder so,
genau,
Hashtag
genau.
CryptoFit. Hat er, glaube ich, gemacht, genau. Aber heute gibt es ja zum Glück eben wirklich eine große Vielzahl an verschiedenen Podcasts, YouTube, Videos und Content Creator, Blogger, aber auch eben ganze Verlags-Companies, wie zum Beispiel Aprico Media, die machen ja auch einen super Job, waren ja die ersten, die zum Beispiel das Buch von Saifedean Ammous, The Bitcoin Standard, auf Deutsch übersetzt haben und eben wir diesen Verlag verkauft haben und so weiter. Also heute glaube ich, und es gibt eben auch viele so Influencer wie der Roman, Blocktrainer. Ich glaube, an diesem Event haben wir uns damals ja näher unterhalten, ungefähr vor einem Jahr, gell?
Genau.
Genau. Da ist jetzt die Auswahl zum Glück sehr, sehr groß. Und du bist eben auch einer dieser Leute, die sehr viel und sehr kompetent über Bitcoin, aber auch Blockchain, Krypto und auch eben Geld und das Finanzwesen sprechen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und wenn ich mir so deinen Lebenslauf anschaue, ich schaue mir gerne Lebensläufe an, weil ich ja auch viel rekrutiere. Und es ist ja der Wahnsinn eigentlich. Also es liest sich ja wie ein Gedicht. Oder? du hast bei der Europäischen Zentralbank, der ECB, hast du gearbeitet und da musst du ja wahrscheinlich, und das war in 2017 und 2018, als du ja bereits von Bitcoin wusstest und Bitcoin wahrscheinlich schon verstanden hast, und da musst du ja mega viel Spannendes zu erzählen haben darüber. Dann warst du auch bei der HSG Research Assistant, also wissenschaftlicher Assistent, Mitarbeiter. HSG, für die, die es nicht wissen, ist die Hochschule St. Gallen, also einer der renommiertesten Wirtschaftsuniversitäten in Europa und die renommierteste sicher in der Schweiz. Dann Head of Digital Asset and Currency Strategy bei der Deutschen Bank, also wahrscheinlich der größten Bank meines Wissens in Deutschland.
Genau.
Dann eben Podcast-Host bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, einer dieser bekannten deutschsprachigen Podcasts. Eben auch Gastdozent bei der HSG, wie vorhin schon gesagt, und jetzt Head of Digital Strategy, das eben auch dieses ganze Digital Assets Topic beinhaltet bei der DWS Group. Und DWS, gell, hat einen Bezug zur deutschen Börse auch.
Zur Deutschen Bank, genau.
Deutschen Bank.
Okay. Also die DWS ist im Endeffekt der Asset Manager der Deutschen Bank. Das hat mal zu 100% zur Deutschen Bank gehört. Aktuell gehört es noch zu 80% der Deutschen Bank. Also das sind diejenigen, die die Fonds aufsetzen und eben Asset Management Mandate verwalten. Also zum Beispiel X-Trackers kennt man meistens so als Marke für diejenigen, die in ETFs investieren. Ja, so ein MSCI World, dann gibt es immer die X-Trackers Marke, gibt es ganz viele, die kommen zum Beispiel von der DWS. Und genau da ist meine Rolle ein bisschen breiter als jetzt in Anführungszeichen nur Digital Assets, wobei das schon breit genug ist, sondern ganz allgemein Digitalstrategie. Aber tatsächlich ist da aktuell ein ganz, ganz großer Teil das Thema Digital Assets und auch Krypto.
Also lass uns das Feld von hinten aufrollen, jetzt bei dieser Tätigkeit eben. Was sind da so die Hauptbereiche allgemein und dann eben diese spezifisch im Crypto Digital Assets Bereich? Wie hoch ist da die Nachfrage der Kunden? Wie stark will man sich eben als DWS, als dieses riesen Finanzinstitut in diesem Sektor positionieren und wie sehen so die Strategien aus in den nächsten 5 bis 10 Jahren da?
Ich bin zur DWS gekommen vor gut 6 Monaten. Ich bin da dem jetzigen CEO, dem Stefan Hobbs, gefolgt. Und der Stefan Hobbs, für den habe ich in der Deutschen Bank schon gearbeitet und er hat mich da mit rübergenommen. Und der Grund, warum ich da guten Gewissens mit rübergewechselt bin, ist, weil Stefan wirklich supportive ist, was dieses ganze Thema Blockchain, digitale Assets und auch diese neuartigen Anlageformen oder dieses neuartige Geld, je nachdem, wie man es definiert, anbelangt. Und deswegen fühle ich mich da auch gerade total wohl, weil ich wirklich das Gefühl habe, es geht was voran, was dann oft in so traditionellen Finanzinstitutionen schon sehr schwer ist. Also das ist schon ein wirklicher Uphill-Battle, zu versuchen, dort Krypto oder Bitcoin zu etablieren. Mhm. Wir machen da verschiedene Dinge und ich fokussiere mich jetzt mal auf den, was wir nennen das Digital Assets bei uns. Es gibt, wie gesagt, andere Themen, aber für hier ist sicherlich der Digital Assets-Bereich spannend. Und da ist zum Beispiel eine Sache, die wir vor 2 oder 3 Wochen angekündigt haben, ist eine Zusammenarbeit mit Galaxy Digital aus den USA. Mhm. Kennen vielleicht einige, es kennen sicherlich viele den CEO Mike Novogratz. Und ja, mit denen haben wir eine Zusammenarbeit, eine Alliance haben wir es, glaube ich, genannt, angekündigt und werden gemeinsam Krypto-ETPs aufsetzen. Das ist natürlich jetzt so eine klassische Asset-Management-Sache, entspricht jetzt nicht der reinen Bitcoin-Lehre, weil es natürlich da immer heißt, erstens mal direkt Bitcoin halten und nicht über irgendwelche ETPs oder ETFs oder sowas und zweitens natürlich dann selbst verwahren. Aber es ist, denke ich, trotzdem spannend und bringt dieses Thema hoffentlich voran, weil man dadurch natürlich ein ganz anderes Publikum nochmal erreicht. Also weil das solche Produkte ermöglichen es dann den Leuten, die sich vielleicht jetzt nicht direkt selbst eine Wallet zulegen wollen, sondern erstmal einfach nur Preisexposure haben wollen zu Bitcoin, sowas in ihr klassisches Budget Depot zu legen. Also die gehen dann zu ihrem Broker, sei das jetzt die Consorsbank oder die DiBa oder wie auch immer, und können da danach Bitcoin suchen und können sich dann eben so einen Bitcoin-ETP in ihr Portfolio legen. Und das ist hoffentlich dann so ein erster Zugang zu diesem Thema, weil du weißt ja, man beschäftigt sich erst so richtig mit dem Thema, wenn man investiert ist. Und genau, das wäre unsere Hoffnung, das ist unser Plan, da jetzt zuerst Krypto-ETPs aufzulegen. Da geht es auch tatsächlich auch um Bitcoin. Das ist immer ein ganz spannendes Thema, Bitcoin, und das bekomme ich jetzt schon seit einigen Jahren mit. Es ist tatsächlich leichter, das Thema Ethereum in so einer traditionellen in so einem traditionellen Finanzinstitut zu verkaufen. Das gilt nicht nur für die DWS, das gilt für den ganzen Finanzsektor, weil bei Bitcoin natürlich sofort mit der ESG-Keule geschwungen wird. Und es ist auch tatsächlich einfacher mittlerweile, den Use Case von Ether und Ethereum zu erklären, als den Use Case von Bitcoin, ja, obwohl ja eigentlich der Bitcoin Use Case als Geld sehr simpel ist und zu sagen, naja, es soll eben Geldersatz sein oder ja, die Fortentwicklung, die Weiterentwicklung des Geldes, da hat man deutlich mehr Schwierigkeiten, als wenn man sagt, ich habe hier eine dezentrale Plattform, auf der ich Programme bauen kann, und um diese Programme zu betreiben, muss ich mit Ether bezahlen und deswegen gibt es eine Nachfrage danach. Da klickt es irgendwie sofort bei jedem und sagt, okay, wenn diese Plattform funktioniert, dann verstehe ich auch, dass es Nachfrage nach Ether gibt. Ich glaube aber jetzt nicht daran, dass der Euro durch den Bitcoin ersetzt wird. Deswegen ist es immer relativ schnell so, Pitch für Ethereum, das klappt. Pitch für Bitcoin ist meistens relativ tough tatsächlich.
Ah, alles klar, interessant. Ja. Das finde ich ein spannendes Thema, oder? Weil das ist ja genau eben der fundamentale Unterschied von Bitcoin zu ETH oder eben auch allen anderen Altcoins, dass eigentlich Bitcoin wirklich eben, wie du sagst, Sound Money sein will, so Digital Gold, Store of Value, Savings Technology oder diese Spartechnologie, weil sie alle diese Charakteristiken hat, wie eben auch Fidelity zum Beispiel das beschrieben hat in ihrem großartigen Report Bitcoin First, eben dass Bitcoin verglichen mit Fiat-Geld und verglichen mit Gold eigentlich das beste Store of Value Asset ist, das die Menschheit hier erfunden hat, finde ich jetzt eigentlich ein easy Pitch so für Bitcoin. Und das sehen wir auch fundamental anders als bei ETH zum Beispiel und bei den meisten oder allen anderen Altcoins. Die wollen ja eigentlich gar nicht das Geldsystem irgendwie ersetzen, sondern deren Use Case ist halt eben, das sind eigentlich Startups. Also so wie du es jetzt beschrieben hast, Ethereum ist eigentlich diese App-Plattform oder eben DApp, Decentralized App-Plattform, die dann mit dem eigenen Token und Decentralized Unstoppable Apps und so, das verstehe ich. Also es ist eigentlich quasi einen Angriff oder eine Disruption von Google Play Store, Apple App Store und anderen so App Stores, oder? Verstehe ich, aber ist ja eigentlich grundsätzlich eben ein Startup oder ein Blockchain-Tech-Startup, das dann halt auch eine Foundation und ein Management-Team, ein Gründerteam um den Vitalik Buterin, Joe Lubin und so weiter dahinter hat. Und das kann ja spannend sein als Investment, das verstehe ich auch. So Venture-Capital-Investoren können darauf setzen, dass das mal groß wird und im Wert gewinnt. Aber eben dieses Store of Value langfristig anlegen, das macht ja dann schon mehr Sinn mit Bitcoin, oder? Und deshalb sind ja auch die Länder wie El Salvador oder die Firmen wie MicroStrategy sind ja genau und ganz viele natürlich normale Leute, auch High Net Worth Individuals, sind ja dann vor allem interessiert an Bitcoin.
Hier ist Anna von Relay. Ich möchte euch kurz über Relay Private erzählen. Relay Private ist unser exklusiver Service für Privatkunden, Family Offices sowie kleine und mittlere Unternehmen, die große Mengen Bitcoin kaufen oder verkaufen möchten. Als Kunde von Relay Private hast du ein ganzes Team, das sich auf deine Bedürfnisse konzentriert. Ein engagierter Kundenbetreuer begleitet dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Du bekommst außerdem einen persönlichen Rund-um-die-Uhr-Support und hast Zugang zu exklusiven Berichten und Brancheneinblicken, die von Relay erstellt werden. Wenn das für dich oder jemanden, den du kennst, interessant ist, klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf relay.app/private.
Wir haben zum Beispiel auch mit Firmen und Family Offices und High Net Worth Individuals zu tun. Und die wollen halt dann nur Bitcoin kaufen. Alles andere interessiert die nicht, weil die wollen ja nicht in irgendein Startup investieren, sondern die wollen langfristig eben ihr Geld vielleicht auch außerhalb als Hedge vom Fiat-System anlegen. Das verstehen die Banker eher nicht. Also wollen die tatsächlich eben eher in Startups investieren als in so eine Geldalternative?
Ja, also ich denke, also so richtig verstehen, glaube ich, tun es die meisten nicht, was aber jetzt nicht nur für Banker gilt, sondern für jeden, der sich damit nicht intensiv beschäftigt. Und du weißt ja selbst am besten, dass es ein Journey ist und dass man sicherlich auch das nie so 100% verstanden hat. Wir sind ja beide, lernen sicherlich beide immer noch neue Dinge dazu heute und morgen. Ich finde es immer ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, aber Ethereum als Startup zu bezeichnen, ich weiß, was du damit meinst, aber das kann man dann fast missverstehen und sagen, Ethereum ist nichts anderes als N26 oder Klarna oder so. Ja, da finde ich, es gibt schon nochmal einen Unterschied zwischen Klarna, N26 und Ethereum. Es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Ethereum und Bitcoin. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, den Unterschied klarzumachen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, Bitcoin und Ethereum nicht in denselben Topf zu werfen, genauso wie man Ethereum und N26 nicht in denselben Topf werfen sollte. Aber genau, ich glaube, dass wahrscheinlich viele Banker oder generell Menschen aus dem Finanzsektor Probleme damit haben, so den Mehrwert von Bitcoin zu sehen, weil der Mehrwert ist einer, der sehr stark technisch begründet ist und gar nicht so sehr ökonomisch. Natürlich versteht jeder, dass irgendwie eine knappe Geldmenge gewisse interessante Eigenschaften hat, aber die knappe Geldmenge ist ja nur ein kleiner Baustein dessen, was Bitcoin besonders macht. Und eigentlich das Besondere liegt ja in der zugrunde liegenden Bitcoin-Blockchain und die Tatsache, dass da eben Dezentralität und Digitalisierung und Knappheit irgendwie zusammengebracht werden. Mhm. Und ich unterhalte mich ganz oft mit Ökonomen, die sagen, ja, eigentlich so eine knappe Geldmenge, die löst erstmal keine Probleme, die schafft maximal Probleme. Und die lassen eben diese Dezentralität und die Tatsache, dass alles digitalisiert ist, außen vor. Und deswegen glaube ich, haben da viele dann, ja, kommt da eine gewisse Skepsis. Und vor allem glaube ich, dass natürlich diejenigen, die im aktuellen Finanzsystem arbeiten, extrem große Schwierigkeiten damit haben, sich vorzustellen, dass wir plötzlich ein dezentrales Geld haben werden, weil du steckst da ja so tief drin, du bist irgendwie so an den Euro gewöhnt und je besser du natürlich das heutige System verstehst, desto tiefer steckst du da drin. Und ja, viele können sich das, glaube ich, dann gar nicht vorstellen oder wollen sich das gar nicht vorstellen, was es bedeuten würde, so ein dezentrales Geld zu haben.
Ja, stimmt. Ja, es ist mega schwierig zu verstehen, gerade wenn du Jahrzehnte im Fiat-basierten Finanzsystem verbracht hast. Ich glaube, es ist fast unmöglich für viele, das zu
verstehen. Ja, ich erwische mich da auch oft noch dabei. Und das gilt, by the way, für beide Richtungen, weil auch wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, Austrian-Leuten aus der österreichischen Schule spreche oder mit Bitcoinern, dann ist es oft so, dass sie das Fiat, dass sie Annahmen oder Voraussetzungen, die ich im Bitcoin-Ökosystem habe, ich habe ein dezentrales, knappes Geld auf das heutige Fiat-System übertragen und dann versuchen, da irgendwie zu argumentieren und genauso auch umgedreht. Und ich erwische mich da selbst immer dabei. Also zum Beispiel, dass meine erste Kritik am Lightning-Netzwerk, nur mal ein Beispiel zu nennen, war, ja, ich muss ja alles pre-funden. Das heißt, ich muss meinen Kanal, muss ich erstmal funden, bevor ich den nutzen kann, meinen Payment-Channel. Und Pre-Funding ist in der heutigen Welt eine absolute Katastrophe. Wenn du irgendwas pre-funden musst, das ist extrem kapitalintensiv und verschwenderisch. Mhm. Was man da ja aber ein Stück weit vergisst ist, ich spare ja in Bitcoin auch. Also wenn ich heute was pre-funde, heißt das Geld liegt irgendwo rum und wird durch die Inflation weniger. Das ist schlecht und deswegen will niemand pre-funden. Ja? Mhm. In dem Bitcoin-Ökosystem ist ja so, naja gut, ich spare ja in Bitcoin. Das heißt, wenn das jetzt auf einem Lightning Kanal liegt, klar, es ist dann non-custodial, das ist ein bisschen ein Problem, aber mal abgesehen davon, das liegt dann eben, aber ich spare ja in dem Moment und verliere kein Geld irgendwie durch Inflation oder so. Und deswegen ist es total schwierig, dieses, ich nenne es jetzt mal Fiat-Mindset, auf die Bitcoin-Welt zu übertragen, aber auch umgedreht. Ja, und da redet man ganz, ganz oft aneinander vorbei.
Absolut, absolut. Diese ETPs, die Sie vorhin angesprochen hast, mit denen ihr jetzt live geht, mit der DWS, also eben DWS ist ja ein riesen eben Player und das ist eigentlich Big News, dass dieser große Player auch eben Produkte in Bitcoin, ETH und so weiter in Krypto anbietet. Eine spannende Frage da ist ja immer, sind die wirklich physisch gesettelt oder sind da hinten dran irgendwelche Tracker-Produkte? Weil wenn die wirklich physisch gesettelt, also das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt Volumen, sagen wir mal 10 Millionen oder 100 Millionen von diesen Produkten verkauft, dass ihr entsprechend dann ja auch 10 oder eben 100 Millionen an Bitcoin halten müsst im Hintergrund. Macht ihr das oder nicht?
Genau, also genau, wie du richtig gesagt hast, DWS ist einer der größten Asset Manager in Europa. Also wir haben über 800 Milliarden Assets under Management, das ist also riesig. Und es ist tatsächlich so, wenn du diesen ETP kaufst, dann sagen wir mal ein ETP über 0,5 Bitcoin, dann kaufen wir im Hintergrund diese 0,5 Bitcoin und lagern die bei einem Custodian ein. Also das sind dann die großen Krypto-Custodians, die wir dann bei uns angebunden haben, und dort werden die dann sicher verwahrt.
Mega nice. Sind das deutsche Firmen, diese Custodians?
Also wir haben da noch keinen Custodian onboardet. Wir sind gerade dabei, dass unter anderem diese Sache zu regeln. Das werden sicherlich die bekannten Namen sein, die aber eine gewisse Größe haben müssen. Das muss nicht unbedingt jemand sein, der in Deutschland sitzt. Das muss eher jemand sein, der groß genug ist, um dann eben auch ein gewisses Volumen verwalten zu können.
Ja, was für ein Volumen erwartet ihr denn da? Vielleicht so im ersten Jahr, sagen wir mal, wenn es live geht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich gesagt bei dem Business Case habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Wenn du dir so die großen ETPs ansiehst heute, ich denke 21 Shares ist da so aus der Schweiz ja sogar ein großer Anbieter. Ich denke, die haben so in ihren großen Bitcoin und ETH ETPs, haben die schon ein paar hundert Millionen drin liegen. An Volumen. Jetzt gibt es bei einem ETP immer so einen kleinen Nachteil, und zwar ist das eine Schuldverschreibung. Das heißt, wenn der Emittent dieses ETPs pleite geht, dann ist das kein Sondervermögen, dann sind also deine Bitcoins auch weg. Das ist, muss man wissen, ja. Und deswegen ist es ganz gut, wenn der ETP von jemandem ausgegeben wird, der so eine gewisse Sicherheit und Ansehen mitbringt. Und da sehen wir natürlich eine unserer Stärken. Wir sind erstens relativ groß. Hinter uns steht dann noch als Hauptanteilseigner die Deutsche Bank. Deswegen kann man sich jetzt relativ sicher sein, dass die Deutsche Bank nicht morgen einfach pleite geht. Von daher ist der ETP dann auch vergleichsweise sicher. Und deswegen würden wir hoffen, dass dann das so ein bisschen unser USP wird, wenn wir dann einen Bitcoin-ETP, weil wir werden nicht der Erste sein. Ja, wir werden aber vermutlich der Erste, hoffentlich der erste traditionelle Anbieter sein, der dann so einen ETP anbietet.
Das ist auf jeden Fall großartige News. Und ich glaube, dass gerade eben für institutionelle Investoren, große Family Offices, große High Net Worth Individuals, jetzt ist das wahrscheinlich wirklich einer der ersten Schritte eben in die Bitcoin-Welt, so ein Bitcoin-ETP, der eben auch physisch hinterlegt ist, zu kaufen. Und das wird ja von der Nachfrage her auch wieder, wenn da wirklich viel Nachfrage kommt und viel Volumen, dann könnte das auch im Preis natürlich was gute Auswirkungen haben langfristig für Bitcoin. Also großartige Sache eigentlich schlussendlich.
Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn das Volumen einigermaßen kommt. Dann hat sich die ganze Arbeit auch gelohnt. Und wie gesagt, ja, wir hoffen dadurch natürlich auch die ganze Asset-Klasse ein Stück weit bekannter zu machen.
Ja, mega, mega. Und eben Deutsche Bank hast du angesprochen, da warst du vorher und da warst du wirklich spezifisch Head of Digital Assets and Currency Strategies. Was hast du da in diesen 2 Jahren erreicht oder gelernt und aus welchem Grund hast du dich dann entschieden, eben zu DWS zu wechseln, wo du ja gesagt hast, da kannst du wirklich mega was umsetzen. Dauert das bei der Deutschen Bank noch etwas länger, bis die wirklich rauskommen mit eben ihren ersten Strategien und Angeboten im Digital Asset Space?
Ja, also ich bin, glaube ich, im August 2020 zur Deutschen Bank gekommen und da war ich tatsächlich mehr oder weniger Mitarbeiter Nummer 1 zu dem Thema. Das mag man gar nicht glauben, aber da gab es, abgesehen von so ein paar Graswurzelbewegungen in der Bank, wo dann Leute neben ihrem Dayjob versucht haben, dieses Thema voranzutreiben, gab es da wirklich keine Person, die nur digitale Assets, Krypto und so weiter gemacht hat. Von daher haben wir da sehr, sehr früh, also sehr begonnen, ohne dass es irgendwie schon Vorarbeit gegeben hätte, weswegen natürlich so das erste halbe Jahr bis Jahr erstmal sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit war. Also wir haben dann zum Beispiel im ersten Jahr direkt eine relativ große Taskforce auf die Beine gestellt, wo dann waren sicherlich 50, 60 Leute involviert, wo wir uns einfach mal umgeschaut haben in der Bank, was wurde schon gemacht, was wird gemacht, was sind so die Anwendungsfälle für eine Bank. Das war so eine der ersten Aktionen. Und dann ist die Deutsche Bank natürlich im Vergleich zu DWS deutlich größer. Also die Deutsche Bank hat 80.000 Mitarbeiter, DWS hat nur ein paar tausend. Von daher ist es dann natürlich auch deutlich schwieriger, so ein großes Schiff dann ein Stück weit umzulenken. Mhm. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir da relativ erfolgreich waren. Also innerhalb der 2 Jahren ist dieses digitale Asset-Team sicherlich auf, je nachdem, wie man damit reinzählt, 20, 30 Leute gewachsen. Und wir haben relativ viele Projekte angestoßen. Also eines der ersten Projekte, das ich damals angestoßen habe oder das wir angestoßen haben im Team, war so ein Custody-Projekt. Da arbeitet die Deutsche Bank jetzt dran, dass die Deutsche Bank dann eben Custodian wird. und Krypto verwahren kann. Da wurde auch gute Fortschritte gemacht bis jetzt. Ich denke, das wird sicherlich auch irgendwann bald mal News geben. Und dann natürlich so im Bereich Zahlungen, im Bereich Tokenisierung, ja, gibt es jetzt eben auch Projekte. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Deutsche Bank da schon kommuniziert hat und auch kommunizieren will. Deswegen halte ich mich jetzt mal zurück mit einzelnen Projekten. Aber du kannst dir sicherlich vorstellen, dass als die EZB verkündet hat, dass sie an einem digitalen Euro arbeitet, dass da natürlich alle Antennen nach oben gegangen sind und wir sofort uns überlegen mussten, ja, welche Rolle spielen wir da jetzt als Bank? Und da haben wir sicherlich sehr intensiv auch mit der EZB und der Bundesbank und den anderen Banken dann zusammengearbeitet zum Thema digitaler Euro und auch können Banken eventuell ihr Geld tokenisieren und so eine Art Banken-Stablecoin ausgeben. Und diese Geschichten haben sich dann im Payments-Bereich abgespielt und im Tokenisierungsbereich. Da wurde auch vor ein paar Wochen gab es da auch mal ein Announcement, da hat die Deutsche Bank mal einen Bond tokenisiert, ja, gemeinsam mit Cashlink, also einen EWPG-Token in Deutschland. Und ja, das war so das erste tokenisierte Asset der Deutschen Bank. Und so die Grundlagen dafür haben wir eben in den letzten Jahren gelegt.
Ah, krass. Und das eben, du hast von null quasi dieses Team, das jetzt Dutzende Leute eigentlich Vollzeit an diesen Themen arbeiten. Ist das weiter im Wachstum? Also glaubst du, dieses Thema gewinnt an Bedeutung auch bei der Deutschen Bank mit der Zeit?
Ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass dieses Team kleiner wird. Ich finde das auch vergleichsweise noch klein für eine Bank mit 80.000 Mitarbeitern, dass sich jetzt nur in Anführungszeichen 20 oder 30 mit dem Thema digitale Assets beschäftigen, ist ja immer noch sehr überschaubar. Also ich denke, tendenziell wird oder muss das in den nächsten Jahren wachsen. Genau. Und wir haben das Team, das war jetzt tatsächlich kein zentrales Team, sondern was wir gemacht haben, ist, dass wir die Leute immer direkt in die Units gesteckt haben, in die Divisions, in die Abteilungen gesteckt haben, wo sie dann auch hingehören. Also zum Beispiel Manuel Klein ist ja auch ein Co-Host unseres Podcasts, also Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll, der kam damals zur Deutschen Bank und der ist in den Payments-Bereich rein. Dann gab es andere Leute, die sind in den Tokenisierungsbereich rein. Und dann hatten wir so überall in der Bank, hatten wir dann so kleine Teams, die gearbeitet hatten. Und dann gab es immer so ein zentrales Team, das dann so ein Stück weit die Koordination übernommen hat.
Interessant. Aber eben, wenn wirklich die Deutsche Bank schon so vorwärts macht und so wirklich daran konkret auch an Use Cases arbeitet und dann auch damit rauskommt und diese announced und so weiter, dann ist es ja auch ziemlich naheliegend, dass die anderen, gerade auch die deutschen Banken, dann auch dran arbeiten oder zumindest jetzt das schon so in den Strategieprozessen, in den Vernehmlassungsprozessen haben. Das dauert ja bei einer Bank immer Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um sowas umzusetzen. Aber kannst du dir gut vorstellen, dass eben auch andere deutsche Banken schon bereits zumindest hinter den Kulissen dran arbeiten, dass so in den nächsten 5 bis 10 Jahren eigentlich die meisten deutschen Banken auch entsprechende Angebote im Bereich Digital Assets anbieten werden?
Ja, also da gehe ich fest davon aus, die meisten arbeiten auch dran. Es ist jetzt gar nicht so, dass die Deutsche Bank da so der Vorreiter ist, aber es gibt schon sehr viele, die schauen natürlich immer ein bisschen auf die Großen. Und also bei Cashlink, also der Tech-Provider, der diesen Deutsche Bank-Bond tokenisiert hat, da kannst du dir sicher gehen, dass die jetzt richtig volle Bücher haben. Ja, deswegen wollen auch immer alle mit der Deutschen Bank oder den Großen zusammenarbeiten, weil wenn dann so eine große Bank mal so einen Tech-Provider auswählt, dann läuft es bei dem natürlich danach super, weil dann jeder mit dem Tech-Provider, weil es gibt vermutlich keine strengere Due Diligence oder kein strengeres Vendoren-Risikomanagement als bei so diesen großen Häusern. Deswegen können sich dann die Kleinen auch sicher sein, okay, das, was dieser Anbieter macht, hat Hand und Fuß. Ja. Dahingehend gibt es dann also schon eine gewisse Vorbildsrolle. Ja, und es arbeiten sehr, sehr viele Banken schon dran, gerade an so Custody-Lösungen, die großen. Ja, die Commerzbank hat das ja auch schon angekündigt, die DZ-Bank arbeitet daran und dann dieses Thema Bond, also generelle Asset-Tokenisierung. Der einzige kleine Wermutstropfen, den ich da sehe, und da tun sich Banken einfach sehr, sehr, sehr schwer, ist das Thema Permissionless Blockchain. Also da passiert noch sehr viel, und das gilt übrigens auch für die Industrie, passiert noch sehr viel auf Private Blockchains oft, also Corda, Hyperledger und so weiter. Die Tendenz geht ganz klar zu offenen Blockchains, und ich habe das vor 3 bis 4 Jahren schon gesagt, vergesst Private Blockchains, da können wir uns gleich irgendwie eine normale Datenbank ins Haus stellen. Wenn, dann müssen es schon offene Blockchains sein. Das ist rechtlich, compliance-technisch, geldwäscherechtlich oft ein Problem noch für Banken, ganz einfach. Aber es gibt da jetzt auch so Leuchtturmprojekte. Also dieser Siemens-Bond, der da ausgegeben wurde, zum Beispiel, der wurde auf Polygon ausgegeben, zum Beispiel. Ein anderes gutes Beispiel ist jetzt auch, und was aber gleichzeitig auch die Probleme zeigt, das hast du sicherlich mitbekommen, die Société Générale Forge, die haben einen Euro-Stablecoin ausgegeben. Wobei ist Euro-Stablecoin vielleicht gleich schon wieder ein bisschen das falsche Wort dafür ist, weil was die gemacht haben, ist es zwar auf Ethereum, Aber was sie gemacht haben, ist, dass es ein voll gewitelisteter, ge-KYC-ter Stablecoin ist. Das heißt, wenn du diesen Stablecoin empfangen möchtest, musst du dich erst von Société Générale, also es ist eine Bank in Frankreich, KYC'en lassen, also Know Your Customer, muss sich dort anmelden. Und wenn du den dann weiterschicken willst, kannst du den auch nur an Leute weiterschicken, die auch ge-KYC'd wurden. Gleichzeitig kann Société Générale auch im Endeffekt jede Transaktion verhindern oder muss jede Transaktion bestätigen. Sie kann, also der Smart Contract liegt da auf Ethereum, ja, kann man sich ansehen, ich bin da mal durchgescrollt. Sie können jeglichen Account löschen, Geld abziehen oder hinzuaddieren. Also ist jetzt nicht was, was ich als Stablecoin bezeichnen würde. Es ist im Endeffekt eine Bank, so funktionieren Banken ja heute auch, auf einer Blockchain in einem sehr begrenzten Ökosystem. Was aber trotzdem schon faszinierend ist, und das war schon ein Schritt vorwärts, ist, dass sie sich eben für Ethereum entschlossen haben als zugrunde liegende Infrastruktur. Und der Grund, warum das besonders ist, und das unterschätzen viele, ist, dass es ja heute im Zahlungssystem, das gilt vor allem dann auch für Zentralbanken, so ist, wenn du eine Zahlung tätigst, dann hast du es in der Hand, wann eine Zahlung final ist. Das heißt, beim Bargeld ist die Zahlung final, wenn ich dir den Euroschein in die Hand gedrückt habe. Ja? Im Bankenbereich ist die Zahlung final, wenn bei der Zentralbank die Umbuchung stattgefunden hat. Aber das liegt alles in der Hand zentraler Institute. Und auf der Blockchain ist das was grundlegend anderes, weil Finalität wird ja durch den Konsensalgorithmus hergestellt. Das heißt, eine Zahlung ist final, zumindest probabilistisch final, wenn eben ein paar Blöcke durch sind. Ja, bei Bitcoin sagt man immer so 6 Blöcke ungefähr. Und diese Finalität liegt dann plötzlich jetzt in den Händen des Netzwerks und aller Netzwerkteilnehmer. Und damit haben Banken und vor allem auch Zentralbanken, deswegen kurze Nebenbemerkung, wird der digitale Euro nie auf einer permissionless public Blockchain sein. Damit haben die extreme Probleme, dass sie diese Finalität nicht mehr in ihrer eigenen Hand haben.
Ja, und das wollen sie natürlich auch nicht aus der Hand geben, oder? Das ist wahrscheinlich das große Problem. Und deswegen eben diese Twitter-Lösungen dann und nicht eben diese sauberen, puren, dezentralen Lösungen, ja.
Genau, und da sind Banken auch teilweise so ein bisschen in der Zwickmühle, weil auf der einen Seite sehen sie natürlich, also die sind dann auch nicht doof, die wissen natürlich, was die Endnutzer haben wollen, aber auf der anderen Seite sind sie dann ein Stück weit gefangen durch die Regulierungen, die sie erfüllen müssen. Also es wäre gar nicht möglich, dass jetzt Société Générale hier in dem Fall ein Smart Contract schreibt, wo sie einen Token ausgeben und der Token permissionless und über Private Wallets in diesem Ökosystem bewegt werden dürfte. Das ist rechtlich gar nicht möglich. Da hätten sie riesige Probleme. Und ich glaube, das war auch eine Aussage, die sie getroffen haben, dass gegeben der aktuellen Regulierung ist, dass das Maximum, was für Banken aktuell möglich ist.
Okay. Wie siehst du denn das weitergehend mit Stablecoins, die eben auf einer, be it permissioned oder permissionless, whatever, Blockchain ausgegeben werden von Banken und dann eben auch Stablecoins, die direkt von den Zentralbanken allenfalls ausgegeben werden? Eben, du hast gesagt, die EZB ist auch dran, ein Stablecoin direkt auszugeben, was ja dann eigentlich eine CBDC, Central Bank Digital Currency wäre. Wie siehst du da die kommenden 5 bis 10 Jahre?
Also ich bin ein Riesenfan von Stablecoins ganz allgemein, weil ich glaube, wir brauchen Fiat-Geld auf der Blockchain. Da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfälle dafür. Also es ist ein komplexes Thema. Ich fange mal bei den Zentralbanken an, weil das lässt sich relativ schnell abhandeln. Ich glaube nicht, dass Zentralbanken ihr Geld auf einer Blockchain ausgeben werden, zumindest die Retail-CBDC, wenn überhaupt, dann auf einer privaten Blockchain. Die würden vermutlich ihre eigene Blockchain bauen, damit sie eben, wie gesagt, diese volle Kontrolle haben über Zahlungsfinalität und so weiter und so fort. Das kann interessant sein, wenn wir von Wholesale-CBDC reden. Das heißt, so ein komplett geschlossenes System kann interessant sein, wenn wir sagen, die Teilnehmer an diesem System ist der Interbankenmarkt. Das heißt, da ist die Zentralbank und alle Banken drauf. Dann hast du vielleicht in Europa 100 Player. Die kannst du da alle onboarden. Ja, okay, dann machen die unter sich ihre Transaktionen. Sowas kann funktionieren. Eine offene Retail-Lösung tue ich mich schwer, wenn das irgendwie so auf einer privaten Blockchain ist, ich weiß auch nicht. Also ich bin da ganz klar ein Fan davon und das sehen wir heute auch die Anwendungsfälle. Wir brauchen den Euro heute nicht auf einer Hyperledger-Instanz, sondern wir brauchen ihn auf Ethereum zum Beispiel oder auf den anderen Smart Contract Blockchains. Da wird der Euro gebraucht und da glaube ich nicht dran, dass der von Zentralbanken kommen wird. Da glaube ich auch ehrlich gesagt erstmal nicht dran, dass der von Banken kommen wird, sondern der wird eher von Fintechs oder anderen Finanzinstitutionen kommen. Also da bin ich tatsächlich sehr bullish, dass da in den nächsten Jahren in Europa immer mehr Projekte entstehen werden, die dann einen Stablecoin Euro ausgeben, der eben ganz klar dem USDC oder USDT ähnelt, der heute schon eben in den USA ausgegeben wird oder US-Dollar basiert ist. Und ja, da hoffen wir, by the way, von der DWS auch eine Rolle spielen zu können, weil was so ein Stablecoin ja immer braucht, ist eine Reserve. Ja, also da muss ja, steht ja dann dahinter immer eine Reserve, die gut gemanagt sein will. Das macht BlackRock, ist einer der Konkurrenten der DWS, macht es schon für USDC.
Echt?
Also der zweitgrößte Stablecoin, können sich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal ansehen. Das heißt Circle Reserve Fund. Und 70-80% dieser Reserve von Circle liegen bei BlackRock in einem Fonds. Das ist im Endeffekt ein Geldmarktfonds, der besteht aus kurzlaufenden Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, also im Endeffekt die sichersten Assets der Welt. Und da sieht man auch wirklich jedes einzelne Asset online, kann man sich ansehen, was in diesem Reservefonds liegt und kann deswegen dann eben nachvollziehen, dass der USDC-Stablecoin da tatsächlich gut besichert ist. Und da solche Skills, also so einen Fonds, so einen Reservefonds aufzusetzen, das ist ein Skill, der eben vor allem den vor allem Asset Manager haben. Und deswegen schauen wir uns das als DWS jetzt auch an für den Euro-Stablecoin, dass wir sagen, hey, wir können sehr gut Geldmarktfonds ausgeben, ist für uns überhaupt kein Problem. Da könnten wir ja eigentlich so als Service Provider für Stablecoins dienen und sagen, wir stellen euch eure Reserve zur Verfügung, sorgen auch dafür, dass die so nach MiCA-Regeln aufgesetzt ist. Ja, diese Markets and Crypto Assets Regulation gibt da ganz klare Vorgaben und helfen somit dann dem europäischen Stablecoin-System da voranzukommen.
Alles klar, das ist interessant. Ja, ich glaube eben, der DWS hat da eine sehr gute Nische gefunden, definitiv in diesem Space, oder? Und eben, als jemand, der bei oder mit der Europäischen Zentralbank bereits gearbeitet hat, wie deiner Meinung nach, wie sieht die EZB Bitcoin? Sehen die das an als irgendwie, ja, das ist Spielerei und wird wieder verschwinden, oder nehmen sie das wirklich auch ernst? Sehen sie das als eine Gefahr für eben die Kontrolle über das Geldsystem? Oder ist das nur ein Traum irgendwie oder eine Vorstellung von der Bitcoin-Community, die fern von jeder Realität ist?
Also als ich damals bei der EZB war, 2017 oder 18, du hast es glaube ich vorhin gesagt, da hat der Bitcoin überhaupt keine Rolle gespielt, da hat noch nicht mal der digitale Euro, also die CBDC, eine Rolle gespielt. Ich glaube, da gab es damals so ein ganz kleines Team, so eine Handvoll an Leuten, wenn überhaupt, die sich dieses Thema so total high-level angesehen haben. Das ging aber alles später erst so wirklich los. Ich denke heute, das ist fast schon ein Ritterschlag für den Bitcoin, dass die EZB sich auch so sehr auf dieses Thema fokussiert und auch immer wieder ja auch Publikationen dazu macht. Weil das zeigt schon ein Stück weit, dass das Thema ernst genommen wird. Ich glaube nicht, dass die EZB den Bitcoin als Konkurrenz zum Euro sieht, ehrlich gesagt. Dafür ist es auch noch deutlich zu klein. Und natürlich hat die EZB ganz spezifische Vorstellungen davon, welche Eigenschaften Geld haben muss. Und gerade die aktuelle Volatilität des Bitcoins spielt da noch eine wichtige Rolle dafür, dass die EZB sagt, okay, das ist nicht wirklich Geld, das ist eher ein Asset. Wo die EZB dann aber trotzdem natürlich hellhörig wird, ist beim Thema Finanzmarktstabilität. Und ja, da denke ich, zeigt das große Interesse der EZB an dem Thema, dass Bitcoin scheinbar mittlerweile groß genug ist, um auch Bedenken bei der EZB auszulösen, dass es eben jetzt tatsächlich eine Auswirkung haben könnte auf unseren globalen oder europäischen Finanzmarkt, aber dann eher eben als Asset und aus Finanzmarktstabilitätspunkten, Gesichtspunkten als aus den Geldgesichtspunkten.
Also dass Sie eigentlich denken, dass quasi zu viele Leute ihr Geld nicht mehr in Fiat-Währungen sparen und halten, sondern eben in Bitcoin, und dass das irgendwie dann es ihnen wieder schwieriger macht, den Wert oder die Stabilität des Euros zu sichern. Dass sie eben Kontrolle aus der Hand geben auch.
Ja, das wäre jetzt so dieser Punkt Konkurrenz für das Geld. Ich glaube, die Angst haben sie aktuell zumindest noch weniger. Also für die EZB wäre es tatsächlich ein Problem, wenn ganz viele Leute Bitcoin halten und kaum mehr Euro, weil die EZB ist ja für die Geldpolitik zuständig und Preiswertstabilität, und die kann sie nur umsetzen, wenn der Euro auch genutzt wird, weil sonst haben ihre Werkzeuge überhaupt keine Auswirkung. Wobei ich glaube, dass das aktuell weniger das Bedenken ist. Ich glaube, das größere Bedenken ist, dass jetzt so klassische Banken in diesen Kryptobereich, Bitcoin-Bereich einsteigen und dass dann die Risiken und die Volatilität aus dem Krypto- und Bitcoin-Bereich eben überschwappt auf das Bankensystem und dadurch Banken leiden und dadurch dann das komplette Finanzsystem und auch letztendlich natürlich die Realwirtschaft Schaden nimmt, was dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf die Geldwertstabilität hat.
Ja, absolut. Okay. Hast du das Gefühl, dass es irgendwann möglich sein wird, dass auch die EZB oder eben Zentralbanken Bitcoin aufs Balance Sheet nehmen, wie sie ja zum Beispiel jetzt ganz viel Gold als eben dieses stabile Basis-Asset noch, auch wenn wir keinen Goldstandard mehr haben, aber trotzdem, die Zentralbanken haben ja sehr viel Gold noch in den Reserven. Hast du das Gefühl, dass sie Bitcoin auch in die Reserven aufnehmen werden?
Total, also ich halte das absolut für eine Möglichkeit. Ich glaube nur, dass wir das nicht mehr erleben werden, zumindest jetzt bei den, bei den großen Zentralbanken. Also ich denke einfach, ich habe das schon ein, zwei Mal an anderer Stelle gesagt, dass so meine Timeline für die großflächige Bitcoin-Adoption ist wahrscheinlich ein bisschen anders als die der meisten Bitcoiner. Ich gehe davon aus, dass wir da eher von Jahrhunderten sprechen, dass Bitcoin mal sowas ist wie Gold heute. Ja, das ist, auch Gold ist ja nicht von gestern auf heute plötzlich das Gold geworden, für das wir es heute sehen, sondern das war ja auch ein vermutlich jahrhundertelanger Prozess und da musste ein gewisses Vertrauen aufgebaut werden, dass es also tatsächlich stabil ist und dass tatsächlich alle an dieses Geld glauben. Und das ist ein Prozess, der ganz, ganz, ganz lange dauert. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass 2550 plötzlich alle Zentralbanken auch Bitcoin auf ihrem Balance Sheet haben. Ich glaube, das ist fast nicht zu vermeiden, wenn es Bitcoin bis dahin noch gibt und wenn Bitcoin, das heißt ja, dass Bitcoin erfolgreich war eigentlich, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es in den nächsten 20 oder 30 Jahren passiert, weil wir sind gerade noch in einer Monetarisierungsphase von Bitcoin und die wird auch noch sehr, sehr lange dauern. Und bis es dann mal sowas wie eine Art digitales Gold wird oder digitales Zahlungsmittel, das dauert meiner Meinung nach noch sehr lange.
Verständlich. Wie viel an deinem Gesamtvermögen hältst du denn in Bitcoin, so eine Prozentangabe?
Das ist eine sehr gute Frage. Da würde ich mich aber dadurch, dass ich relativ viel in der Öffentlichkeit bin, schwer zurückhalten mit solchen Aussagen, allein aus sicherheitstechnischen Gründen. Habe ich wie alle meine Bitcoins beim letzten Bootunfall verloren und besitze keine mehr.
Alles klar, macht Sinn. Aber du bist eben auch schon der Ansicht, dass Bitcoin irgendwie in ein Portfolio auch gehört und eben als Spartechnologie zumindest einen Teil in Bitcoin halten eine gute Idee ist, so für die lange Frist.
Genau, das ist jetzt so ein bisschen die Sache und das ist, will mich jetzt auch nicht über Semantics streiten, aber schon allein der Begriff Spartechnologie, ich weiß natürlich total, wo der herkommt und ich glaube da auch, theoretisch hat Bitcoin genau die Eigenschaften, die nötig sind, um Spartechnologie zu sein, aber dadurch, dass wir ja noch in so einer sehr volatilen Monetarisierungsphase sind, glaube ich, könnte ich wenn wir jetzt im Jahr 2550 wären, von dem ich gerade gesprochen habe, dann würde ich sofort sagen, ja klar, ist eine super Spartechnologie, sowas wie digitales Gold. Heute kann es natürlich, ich kann nicht ausschließen, dass wir jetzt in eine Phase reinkommen, die dauert vielleicht 50 Jahre, in der Bitcoin mehr oder weniger verschwindet. Also wer sagt denn, dass der nächste Bitcoin-Winter nicht 50 Jahre lang dauert? Kann ja sein. Und diese Stabilität haben wir einfach noch nicht, weil wir in dieser Monetarisierungsphase sind. Deswegen tue ich mich jetzt auch schwer zu sagen, es ist so eine Art Spartechnologie, es ist das Sicherste, was du machen kannst, ist in Bitcoin zu gehen. Es ist eben ein Stück weit noch ein spekulatives Asset vor dem Hintergrund, dass wir in dieser Monetarisierungsphase sind. Mhm. Und das muss man einfach wissen. Und jeder, der in Bitcoin investiert, sollte sich dessen bewusst sein. Und wenn du das machst, dann ist deine Wette einfach zu sagen, ja, du pass auf, Monetarisierungsphase heißt natürlich am Ende erstmal, dass der Preis tendenziell steigt. Mit einem gewissen Risiko und ich bin bereit, dieses Risiko zu gehen. Und ich glaube, wenn man das so rangeht, dann ist es total fair. Wenn man das so verkauft als das sicherste Investment, dann ist es ein bisschen gefährlich, denke ich.
Ja, absolut. Macht absolut Sinn. Sehr, sehr vernünftig und gut, dass du nicht irgendwie diese absolut 100% bullische und parabolische Haltung einnimmst, sondern eben auch ein wenig die Stimme der Vernunft und trotzdem auch ein wenig gesunde Skepsis, finde ich sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Alex. Großartig eben, wie gesagt, was du leistest im Space und war sehr, sehr spannend und interessant, da Insights zu hören, auch in die Bankenwelt. Sehr gerne wieder und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du machst. Cool, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Julian, dass ich da sein durfte. War mir eine große Ehre und du weißt ja, dass ich großer Fan von euch und von eurem Produkt bin seit der ersten Stunde. Von daher macht weiter so, ihr baut da was ganz Tolles auf und ja, wünsche euch auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Machen wir definitiv. Vielen Dank. Ciao, Alex.
Ciao.